Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 135. Wie wird man eigentlich zu Leatherface? Die Vorgeschichte dieser berühmten Kultfigur, die eine Kettensäge schwingt und eine Maske aus Menschenhaut trägt, wurde 2017 von einem bekannten französischen Regieduo in ihrem Film Leatherface aufgefasst. All das und noch viel mehr bei der heutigen Folge 135. So, ich bin der Chris und ich begrüße so wie immer natürlich die ungeschminkte Ikone im Horrorversum-Podcast. Hallo, Cedric.
Ahoi, da draußen.
Ja, ich fange gleich mal mit den heißen News an, ne? Bevor wir in die Folge starten. Hat sich ja so eingebürgert, dass wir so eine kleine News-Section haben, ne? Alles.
Keine Ahnung.
Ja, ich sag's dir, es hat sich eingebürgert, das behaupte ich jetzt einfach mal. One Piece, ich habe die Netflix-Staffel durchgeschaut und ich muss sagen, super geil, hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten nochmal 3 Staffeln hinten dran einfach weitergeschaut, war sau geil. Also wollte ich nur mal so nebenbei noch erwähnen. Und sonst.
Das ist ja richtig heiße News-Section, die du da auspackst.
Ja, doch, dann habe ich tatsächlich noch eine. Wenn's News wird, kriegst du. Für alle, ich weiß ja, dass immer mal wieder auch Leute zuhören, die Videospiele spielen, ne? So. Und da möchte ich auch gleich ein kleines Update geben. Ich habe jetzt ein Spiel gespielt, nachgeholt, das ich noch nie gespielt hatte, das eigentlich auch schon ziemlich alt ist. 5
gegen Willi.
Das ist das, was du immer spielst, ne? Aber hey, da wirst du ja auch, anscheinend kommst du da auch nie damit richtig durch.
Ja, aber ich einen Highscore habe trotzdem.
Ja, anscheinend, ja. Die immer noch so die maximale Punktzahl, oder? Spielzeit unendlich, oder? Und zwar folgendes. Es kommt im Oktober, Ende Oktober, um genau zu sein, jetzt dann bald kommt ein Spiel raus, Alan Wake 2. Und da habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal den ersten Teil spielen, den habe ich damals verpasst oder nie gespielt. Und ich habe jetzt Alan Wake, die remasterte Fassung dieses Spiels, nachgeholt. Ich weiß nicht, wie alt es ist, aber bestimmt 10 Jahre, reicht wahrscheinlich gar nicht. Und es ist unfassbar. Das ist unfassbar geil. Das ist ein unfassbar geiles Horrorspiel und es ist unfassbar geil erzählt und die Story ist geil und ich war total geflasht von der Erzählweise der Geschichte und so weiter. Großartiger Titel. Wahrscheinlich hat den sowieso schon jeder gespielt damals, ich noch nicht und ich habe das jetzt nachgeholt, den ersten Alan Wake Teil und es ist wirklich geiler Scheiß. Für jeden, der jetzt interessiert ist, möchte ich das noch ein bisschen näher ausführen. Also Alan Wake, du bist ein Schriftsteller und du hast irgendwie eine Schreibblockade und möchtest da so ein bisschen Urlaub mit deiner Frau machen. Und deine Frau verschwindet und du kämpfst dann gegen, also sie wird vom Dunkel verschluckt, mehr oder weniger. Und so kämpfst du immer gegen so Art Schattenwesen und gegen das Dunkle und musst dich immer ins Licht retten. Und immer wenn du ins Licht kommst oder in irgendwelche Bereiche, die erleuchtet sind, dann ist das Dunkel verschwunden und kann da nichts mehr machen und so weiter. Das ist ziemlich cool und du hast halt als Waffe, wenn man so will, eine Taschenlampe und musst deine Feinde, diese Schattenwesen, immer erst so lange erleuchten, bis sie nicht mehr vom Dunkel befangen sind und dann kannst du sie auch vernichten, indem du dann mit einem Revolver, mit einem Jagdgewehr, mit einer Schrotflinte und solchen Geschichten auf sie schießt oder mit einer Leuchtfackel sie dann auch erleuchtest und solche Geschichten. Also du kämpfst immer mit Licht gegen das Dunkel und das klingt irgendwie ziemlich simpel und ist auch eigentlich relativ simpel gestaltet, so was das Gameplay an sich angeht, aber es macht unfassbar viel Spaß und es erzeugt immer eine unfassbar gute und dichte Horroratmosphäre, weil das natürlich durch das Dunkle immer sehr dunkel ist, das ganze Spiel ist sehr dunkel und du bewegst dich immer in sehr dunklen Gegenden und du bist immer so auf der Suche nach, ah, da hinten ist eine Lichtquelle, da ist eine Laterne an, da möchte ich hin, weil da dein Leben wieder sozusagen auffüllst oder dich selbst heilst und eben die Schattenwesen, die nichts anhaben können. Und das ist wirklich geil. Eine dichte, dunkle Atmosphäre, gute Musik, gute Horrorstimmung, die da erzeugt wird die ganze Zeit. Also es ist für mich wirklich eine Empfehlung und ich bin selbst erschrocken, dass ich das noch nie gespielt habe, aber ich würde das wirklich jedem empfehlen. Also wer Bock auf so Horror-Games hat mit einer richtig starken Story, ne? Also so eine Stephen King-Story mehr oder weniger, das wird auch immer in dem Spiel immer mal wieder erwähnt, so dass er als junger, aufstrebender Autor Stephen King so ein großes Vorbild von ihm war oder eine Inspirationsquelle und so weiter. Also schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht kennt. Alan Wake und Alan Wake 2. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Das kommt Ende Oktober jetzt. Und Da habe ich richtig Bock drauf. Das sieht natürlich jetzt auch fantastisch aus, nochmal 10 Jahre später, ne, so ein Spiel rauszuknattern auf den neuen Konsolen und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Also für mich eine kleine Empfehlung hier an alle. Alan Wake hat wahrscheinlich eh schon jeder gespielt, aber Alan Wake 2, ich bin hyped. Also das wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen, um einen kleinen Ausflug da in die Story von Alan Wake mal kurz zu geben. Für jeden, den es interessiert. Und wer nicht, hat trotzdem eine kleine Geschichte gehört. Ich bin bereit für die Dunkelheit, würde ich sagen, ne? Um gleich mal so ein bisschen auf die Story wahrscheinlich einzugehen. Für Alan Wake 2 dann. So, Das war's bei mir. Das war meine News-Section jetzt. Kommst du noch mit einer kleinen News-Section und dann geht's in die französische Provinz. Alles klar, dein spannendes Leben. Aber gib uns was, komm, gib uns was.
Vielleicht ist mein Leben auch nur so spannend, dass ich das nicht erzählen kann, weil es keiner aushält. Weil sich jeder dann denkt, cool. Scheiße, Alter, was hat denn der für ein...
Ich bin so langweilig, denken sich dann die Leute, wenn sie dein Leben kennen.
Ja.
Ja, das macht ja nichts. Du kannst ja mal bis zum nächsten Podcast mal was überlegen. Nee, dann hauen wir doch einfach...
Arbeiten halt, ne?
Arbeit macht das Leben süß, ne? Sag mal.
Und sonst gibt's nichts, ne?
Schade. Aber es macht nichts, weil dann erzähl uns doch von deiner Arbeit. Nee, erzähl uns nicht von deiner Arbeit. Dann reden wir halt einfach über einen Film, den wir beide angeschaut haben und über den wir heute sprechen. Und zwar über den Film Leatherface, ein US-amerikanischer Horrorfilm von, ich habe es in der Einleitung erwähnt, einem französischen Regie-Duo. Und zwar Julien Maury und Alexandre Boustillon sind die beiden. Und die zwei kennen wir schon, oder alle, die den Horrorversum-Podcast hören, kennen die auch schon, weil wir schon über Filme gesprochen haben, bei denen die beiden auch die Regie geführt haben. Und du darfst uns jetzt sagen, welcher das sein könnte.
Inside.
Ey, zum Beispiel Inside. Haben wir über Levit eigentlich schon gesprochen?
Ja.
Den haben nämlich die beiden auch gemacht. Haben wir über Among the Living schon gesprochen?
Nee, weil das wollte ich schon mal machen, aber du hast den mitgezogen.
Okay, dann machen wir das doch vielleicht auch mal in naher Zukunft, weil da haben auch die beiden Regie geführt. Und eben auch im Leatherface von 2017, über den wir heute sprechen. Also die sind ja bekannt für durchaus interessante Filme. Ne? Inside, Levit und sowas, das sind schon keine schlechten französischen Horrorfilme.
Ja, wobei es Levit, glaube ich, bei uns gar nicht so gut abgeschnitten hat.
Ich weiß es, Alex, stimmt, der war so ein Mittel. Ja. Aber Inside kann man wirklich sagen hier. Inside
a Park Home Run.
Um mal einen richtigen Insider rauszuhauen. Inside war ein geiler Film, muss man sagen. Levit, das war doch auch mit dieser Ballerina.
Oh, es gibt Neuigkeiten, fällt mir gerade auf. Die Orioles sind aus der Postseason raus.
Ey, nicht nur die Orioles. Ich hab gestern, glaube ich, mal reingeschaut und ich glaube, das Teams sogar.
Zählt nicht.
Aber sieht das jetzt so aus, als würde Philly in der World Series spielen und die Rangers, oder? Würde ich sagen. So sieht es gerade aktuell aus, weil die auch führen in der Serie noch. Ne?
Rangers haben jetzt 2-1 und ja, die genau. Phillies führen 3-0. Aber hey, da ist noch
alles. Alles kann, nichts muss.
Ja? Ja. Heute Nacht oder jetzt um 23 Uhr, glaube ich, ich habe mir das in den Kalender eingetragen. Werde ich mal reinschauen und dann mal schauen. Also Philly kann heute einen Sack zumachen, aber ja, rein theoretisch kann auch Texas den. Oder die Rangers, beide Teams aus Texas.
Regie, du. Und weißt du, was echt krass war bei dem Film? Was ich erstmal nicht gelesen habe. Und dann, als ich den Film angeschaut habe, stand es aber dort. Und dann habe ich mir gedacht, was? Das wusste ich nicht. Und zwar, wenn der Cast da steht und wenn die Produzenten da stehen, dann steht Folgendes da. Das Regie-Duo steht da und es steht Executive Producer Toby Hooper dort.
Mhm.
Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, das steht auch bei Wikipedia nicht drin, dass Toby Hooper einfach mitproduziert hat oder halt Executive Producer war. Das steht nicht drin. Zumindest habe ich es nicht gelesen. Und deswegen ist es eine ziemlich coole Sache. Toby Hooper ist der Mann, der den Original Texas Chainsaw Massacre gemacht hat von 1974. Nur für alle die jetzt gerade fragen, wer ist jetzt der Typ schnell nochmal?
Texas Green Screen.
Also nur so viel zu der ganzen Geschichte. Also der Film ist aus dem Jahr 2017 von diesen beiden Franzosen, die da Regie geführt haben. Und die haben sich gedacht, wir packen uns jetzt mal Leatherface, das Texas Chainsaw Massacre Universum, aber wir machen jetzt nicht einfach einen weiteren Teil, wie das ja andere auch schon gemacht haben, oder setzen da wieder irgendwo an oder remaken irgendwas, sondern die haben sich gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn man einfach die Vorgeschichte vom ersten Teil sozusagen erzählt oder die Vorgeschichte, die noch niemand erzählt hat, nämlich als Leatherface zu Leatherface wird oder als er einfach noch ein Kind oder ein Teenager war. Und das machen die nämlich in dem Film. Und
als er noch Babyface war, statt Leatherface.
Und als noch Baby Leatherface war. Und das ist eigentlich eine interessante Geschichte, ne? Mal zu sagen, einfach jetzt nur mal von der Geschichte her, den zu nehmen und zu sagen, wie war denn der als Teenager? Wie ist denn der so geworden? Was ist denn da passiert? Und das ist irgendwie cool. So alleine von der Story her. Und das machen die nämlich. Und was auch eine bisschen tragische Geschichte ist, weil ich ja gerade eben über Toby Hooper gesprochen habe, der ist ja leider schon verstorben. Und weißt du, wann der gestorben ist, zufälligerweise?
Ich glaube, wann war das? 2020 oder? 2020?
2017.
2017 schon?
Ui. Und jetzt pass auf, der Film hatte am 25. August 2017 in London die Filmpremiere und einen Tag später verstarb Toby Hooper. Der Regisseur des Originals, und der konnte leider den fertigen Film nicht sehen. Das ist schade. So, um die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen hochzuholen. Hey! Machen wir doch einfach mal weiter. Hau mal einfach rein in den Film, oder? Starten wir einfach mal rein. Zum Cast brauchen wir jetzt nicht so viel sagen. Also mir sind jetzt keine bekannt vorgekommen, ehrlich gesagt. Ich kenne jetzt von dem Cast auch irgendwie niemanden sonst so. Und der Cast ist so okay, würde ich sagen. Ne? Das ist durchaus gut gespielt und alles.
Cast, der Film kann auch ohne Schauspieler leben.
Hä? Nee, kein überhaupt nicht, aber okay. Ich fand den cool, also ich fand den Cast okay. Ich fand die Leute ganz, die Schauspieler gut und okay und unterhaltsam und auch durchschnittlich gut oder besser als durchschnittlich auf jeden Fall und kann da nichts
dazu sagen. Die Kellnerin in deiner war hart.
Ja, das stimmt, ja. Ja, dass du da wieder denkst, das sind die Sachen, die zusammenpassen, oder? Irgendwo gibt es was zum Essen. Na, Schmarrn. Starten wir einfach mal rein in den Film. Also der Film beginnt auf der Farm der Sawyers, und zwar wird dort Geburtstag gefeiert. Ne? Da hat nämlich der junge Chad hat nämlich Geburtstag und bekommt dort zum Geburtstag eine Kettensäge geschenkt. Ne? Nee. Ein schönes Geburtstagsgeschenk, wie man sich das so wünscht.
Richtiger Stiel.
So richtig, richtiger schöner, ja. Stiel.
Ich wollte immer Husqvarna.
Ich überlege gerade, da gibt es auch noch so eine andere super bekannte Marke, die ist ja auch Husqvarna. Sowas. Husqvarna. Ja, irgendwas anderes noch, oder? Warte, oder glaube ich, ich denke auch gerade an Stiel.
Wie ist das, sind diese Orangen?
Ja, irgendwas mit Rot habe ich im Kopf. Das ist auch so ein saubekanntes rotes Handwerker-Logo, die auch irgendwie Ketten sind.
Milwaukee.
Nee, keine Ahnung. Engelbert und Strauß, nee, Schmarrn. Auf jeden Fall bekommt er eine Kettensäge geschenkt, und der Cheddar Dyer, wie er nämlich eigentlich mit vollem Namen heißt, der soll an seinem Geburtstag gleich mal in die Familientradition eingeführt werden, ne? Und da sitzt die ganze Familie eben am Tisch.
Die heißen doch eigentlich auch nur Hinterwäldler, oder?
Wie?
Cheddar
Dyer. Ja. Ja, die sind ja schöne Hinterwäldler, also da kann man ja, ne? Also alles richtig. Und in die Familientradition soll er eingeführt werden, und die sitzen eben alle schön am Tisch und essen. Und was halt noch so ein bisschen besonders an der ganzen Geburtstagsfeier ist, da ist noch einer am Tisch, der nicht so richtig dazugehört. Der ist halt gefesselt und geknebelt und sitzt halt mit am Tisch und will da eigentlich auch nicht sein. Ne? Also so einen haben sie auch noch dort. Und was der Chat jetzt machen soll, ist, er soll einfach den töten. Also die Aufnahmeprüfung in die Familie sozusagen, damit er ein richtiger Mann wird, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder vermuten, ist eben, dass er die Kettensäge nimmt, und dann wird von ihm verlangt, dass er den Mann mit der Kettensäge tötet. Na, dass er mal richtig beherzt, mal sich eine Scheibe praktisch von ihm abschneidet. Mhm. Dabei zeigt er allerdings, dass er das nicht so ganz will und dass er noch nicht bereit dafür ist, und kann das auch nicht machen und wirft dann am Ende auch die Kettensäge weg, nachdem er auch schön bearbeitet wird von seinen Brüdern, die dann dahinter stehen und alle so, yay, yeah, yeah, und chat und schreien, ne, und was weiß ich, dass er das halt machen soll. Er tut es am Ende nicht, aber der Grandpa ist ja auch noch mit am Start, ne, der denkt sich, ja, dann packe ich mir den Hammer, der hier irgendwo rumliegt, und
ja, was ich halt geil finde, ist, dass es ja bei Texas Chainsaw ja schon mal so war, dass doch die versuchen doch mal, dass der Opa den Hammer hält und doch jemanden den Schädel einschlagen soll. Im Original Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Und hier hat der Opa noch Kraft, dass er den Hammer wirklich schwingt und mit dem Hammer
mal hinten auf den Kopf, und dann ist natürlich sofort die Lichter aus.
Aber das fand ich ziemlich geil, dass das so an das anknüpft und man sofort diese Parallelen hat. Parallelogramm.
Ja, es hat, also dieser Opener, das ist ja so dieser Cold Opener, bevor dann der Schriftzug schön im Bild steht, Leatherface, und der Film eigentlich dann so richtig startet. Fand ich interessant und ich muss auch, ich habe es dir auch schon erzählt, ich habe den Film ja schon mal gesehen oder wir haben den Film ja beide schon mal gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern oder ich konnte mich beim jetzt zweiten Mal anschauen, ich konnte mich an viele Szenen gar nicht mehr erinnern und ich habe die auch ganz anders im Kopf. An den Anfang zum Beispiel, den hätte ich gestrichen, ich hätte mal geglaubt, dass der in dem gleichen Film war. Und auch die spätere Geschichte, ich dachte, dass die ganz anders irgendwie damals, als ich sie gesehen habe.
Ja, ich habe das auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Für mich war das wie einen nagelneuen Film mal anschauen und nichts zu wissen.
Ja, total verrückt. Und nach diesem schönen Opener springen wir auch direkt ins Jahr 1955 in Texas. Dort sehen wir nämlich ein Pärchen mit einem wunderschönen alten Ford Pickup in Knallrot fahren die da rum. Der sieht echt ziemlich geil aus. So ein 50er Jahre Ford Pickup, das sieht schon richtig geil aus.
Kauft ihr halt einen?
Ich liebäugel gerade mit so einem anderen Pickup, mit so einem Ford Ranger, mit so einem aktuellen Pickup. Keine Ahnung warum. Ich finde irgendwie, ein Pickup hat irgendwas. Auch wenn das jetzt hier in Deutschland bei uns sowieso eigentlich eher so ein Fahrzeug ist, was jetzt, naja, eher so, nicht so bei den Amis ist das was ganz anderes, ne, so ein Pickup. Da hast du das Gefühl, dass in jeder zweiten Hofeinfahrt einer steht, aber bei uns ist das ja eher so ein, ich bin Förster und brauche ein Auto, wo ich mal was reinladen kann. Ja.
Bist du Förster?
Nee.
Musst du was reinladen?
Reinladen, oder? Nee, aber es ist irgendwie trotzdem geil, so ein Pickup, ich weiß auch nicht. Ja, ist ja auch egal, kommen wir mal zurück hier zum, auf jeden Fall fahren wir einen schönen Ford Pickup, der echt geil aussieht. Und, ja, dort fahren sie dann oder denken, sie fahren ein Schwein über den Haufen. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Oder weichen dann gerade noch so aus und hätten es halt fast erwischt, weil sie ja auch im Auto wieder rumknutschen müssen. Ne? Die Jugend von heute wieder.
So kurz ist.
Und als die Betty dann aussteigt, die junge Dame, als sie dann aussteigt und zu dem vermeintlichen Schwein oder was auch immer es sein soll, hinläuft, stellt sie fest, ey, das ist ja ein Schweinskostüm, ne? Also der Chad hat dort eine Schweinsmaske auf.
Nee, eine Kuhmaske.
Eine Kuhmaske auf, meine ich ja.
Aber einem Schweinekörper.
Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Aber er hat so eine Kuhmaske auf, genau, und so einem Schweine. Und steckt halt in so einem Schweinekostüm fast und lockt sie dann ins Feld. Ne? Er rennt so weg und sagt, hilf mir. Und die Betty denkt sich hinterher, ich helfe dem Jungen. Der andere im Auto denkt sich nur, ey, komm, was soll der Scheiß jetzt wieder? Und sie möchte ihn dann retten.
Ja, der hat sie wahrscheinlich schon die Hose aufgemacht und hat sich gedacht, so, hey, nicht weglaufen.
Die war schon bei der Fahrt offen, das sage ich dir, wie es ist. Ja. Und der Chad lockt sie dann auf die Fahrt. Mit offenem
Verdeck fahren.
Ja, da war... Er lockt sie auf eine Farm, ne, der Chad, der junge Bursche lockt sie auf diese Farm und in diese Scheune, die da ist. Und da fällt sie dann auch, die Betty fällt dann dort in eine Bodenluke, mehr oder weniger. Fällt sie runter, verletzt sich auch ziemlich schwer, was irgendwie schon geil ist, dass sie da nicht einfach nur reinfällt und dann irgendwie blöd schaut und schreit, sondern dass sie da reinfällt und einfach schon ultra krass verletzt ist und sich wahrscheinlich schon alles gebrochen hat. Und dann nur noch da unten so drin liegt und alles schon ziemlich blutig ist und die ganzen Brüder dann natürlich auch so aus den Ecken der Scheunen rauskommen und ja, sie dann ihr den Rest geben, indem sie, ich weiß nicht, was das war, das ein Motor von einem Traktor oder sowas, ja, hängt an so einer Kette und schwebt so über in der Scheune rum und sie lassen das dann auf diese Frau, auf die Betty fallen, die da unten in dieser
Grube ist. Ist das andere eigentlich der Bud? Also der andere Junge, der dann den Motor auffallen lässt?
Das weiß ich nicht. Guter Einwand, das weiß ich nicht.
Dass er auch deswegen immer so empfindlich reagiert, wenn es um den Bud geht, weil er eigentlich ja dann wirklich sein Bruder ist oder so.
Das ist eine gute Frage. Daran habe ich nicht gedacht. Das weiß ich nicht. Interessant. So weit habe ich nicht gedacht.
Ja, keine Ahnung. Scheiße, reden auch mal nachdenken.
Kann ich nicht beantworten. Nee.
Weiß ich auch nicht.
Und so haben wir unser erstes Mordopfer. Ne? Die ist dann tot. Und kurz darauf kommt dann auch der Sheriff. Der spielt nämlich auch eine ziemlich wichtige Rolle. Der Sheriff Hartman ist das. Und das Problem bei dem Sheriff ist, dass die Frau, die Betty, die junge Frau, die da gestorben ist, seine Tochter war. Also sprich, wir haben den Sheriff, dessen Tochter gerade ermordet wurde von der Sawyer-Familie. Genau. Und das ist natürlich jetzt eine interessante Sache. Der stößt ihm
dann mal Sawyer auf.
Ziemlich Sawyer sogar. Da wird er richtig Stink-Sawyer sogar.
So Sawyer war ich nie.
Er kommt nämlich dann zu der Scheune, also ein paar andere Polizisten sind schon dort und er flippt natürlich dann auch erstmal ein bisschen aus und will die alle sofort einkassieren. Allerdings gibt es natürlich keine Beweise dafür, ne? Sie sagen ja auch so, für was willst du mich denn einsperren, weil ich eine Leiche gefunden habe, so ungefähr. Ja. Ne? Also der,
aber man weiß ja auch, die Sawyers, ne, die sind ja da in dem Ort oder in dem Landkreis, sage ich jetzt mal so.
Ne, stadtbekannt, sagen wir so.
Ja, da weiß man schon, ne, die, da kommt nichts Gutes bei rum.
Aber der Sheriff Hartman denkt sich, ey, wenn ich das nicht beweisen kann, dass ihr die umgebracht habt, dann machen wir doch eine andere Nummer raus. Und zwar geht er zur Verna hin, das ist nämlich die Mutter.
Verna Beinhardt.
Oh, der ist echt nicht schlecht. Verna Beinhardt. Die ist nämlich auch echt ziemlich hart drauf. Zu ihr geht er nämlich dahinter, Sheriff, und sagt, pass auf, wenn du mir ein Kind nimmst oder wenn du mir mein Kind nimmst, dann nehme ich dir alle. Und somit versucht er da irgendwie, oder was er dann natürlich auch schafft, er versucht den Chat zu nehmen und ihn der Familie wegzunehmen, ne? Also zu sagen, hey, pass auf, ich werde den jetzt, ich werde den dir wegnehmen, einfach, ich werde den in eine psychiatrische Klinik oder halt einfach weg von dir nehmen. Das wird er durchziehen und das macht er dann tatsächlich auch. Und so entreißt er der Verna ihr Kind,
ja,
und bringt es in einer psychiatrischen Klinik namens Gorman House Youth Reformatory, heißt die ganze Bude. Alright. Da bringt er sie unter. Alrighty then. Da bringt er die nämlich unter und da drin ist nämlich, das ist eben eine Anstalt, das ist einfach eine Anstalt für schwierige Jugendliche, ne? Aus irgendwelchen schwierigen Familienverhältnissen oder Gewalttätigen oder was auch immer.
Ja, es ist auch ein bisschen so wie so eine Jugendpsychiatrie. Und da hat man dann ja eben einen Zeitsprung drinnen, weiß gar nicht, 15 Jahre oder sowas?
Oh, ich glaube 10 waren so, ich bin mir jetzt auch nochmal sicher. Ich glaube, 10 Jahre habe ich ja aufgeschrieben, ja, Zeitsprung 10 Jahre.
Ja. Ist ja fast dasselbe.
Hey, komm.
Die 6 Jahre mehr, das macht es auch nicht fett. Da hat man dann eben einen Zeitsprung von 23 Jahren und
ja,
da sieht man dann den Chefarzt oder den Direktor von der Anstalt zusammen mit einer jungen Krankenschwester, die anscheinend hier neu in dem Business ist.
Lizzie?
Genau, die Lizzie.
Heißt nicht die Freundin von Shaun of the Dead, heißt da nicht auch die Frau oder die Freundin, Liz, ja, heißt die nicht auch Lizzie?
Ja, Liz.
Ja, egal, aber mach euch weiter, erzähl euch weiter. Die Lizzie, ja.
Ja, und da sieht man dann eben den Oberarzt, Chef, wie auch immer, den Chief.
Nenn ihn ruhig den Psychiatrieleiter.
Den Psychiatrieleiter, den sieht man dann mit der Lizzie. Und sie wird dann quasi in einem neuen Job da eben willkommen geheißen und geht dann gleich mal in den Aufenthaltsraum, wo diese ganzen Jugendlichen da sind. Und da merkt man schon ein paar von denen, die haben wirklich ein bisschen Eier wandern und sind immer ganz, ganz knusprig, ne, wie man hier sagt. Da geht es ja dann mal zu dem einen oder anderen hin und stellt sich dann auch vor und so bekommt man gleich so eine Einführung. Hier ist der Bud, das ist dann so ein, ja, ein bisschen breiterer Junge. Dann gibt es noch den Jack, glaube ich, heißt der, ne?
Jackson.
Jackson. Und dann gibt es auch noch den Ike, was so ein bisschen, ja, das faule Ei in der ganzen Anstalt da ist. Also das ist so ein bisschen das Großmaul und der meint, der kann sich dann alles rausnehmen.
Da kommt sie dann auch gleich mal zu so einem kleinen Vorfall, ne? Sie ist ja da ganz frisch, sie ist ja da wirklich Frischfleisch in dieser ganzen Bude da drin. Und das wird auch gleich mal ausgenutzt, weil der Ike und der Bud irgendwie da so ein kleines Problem miteinander, glaube ich, haben. Und ja, er dann aber auch mal, die Lizzie kommt da irgendwie dazwischen und möchte das Ganze klären. Und dann geht er ein bisschen so auf die Lizzie los, so mehr oder weniger, ne? Also so ein bisschen. Ja, er geht sie gleich an und
sagt. Er geht sie gleich an und der Bud schreit dann ein und beschützt sie da dann erstmal. Und dann merkt sie schon, okay, manche hier drinnen sind vielleicht doch gar nicht so verkehrt und der Bud, der sieht zwar kräftig aus, ist aber dann trotzdem
hier. Er hat ein weiches Herz, ne?
Ja.
Obwohl, kann man nicht sagen, aber. Ja, bei dem Bud ist es halt wirklich so. Ich meine, du hast diese verschiedenen, du hast diesen Jackson, der ja dann vor allem im späteren Filmverlauf ja schon fast normal wirkt, also am normalsten von allen. Dann hast du eben
ja,
diesen.
Normal.
Ja, ja, normal. Dann hast du den Ike, der halt völlig durchgedreht ist, der so richtig, keine Ahnung, auf einfach, keine Ahnung, voll unterwegs ist auf allem und sich die ganze Zeit denkt, mir alles scheißegal. Dann seine absolut wahnsinnig gestörte Freundin hat er, kommt er dann auch noch später mit dazu, ja. Die Clarice. Und dieser Bud ist halt so ein richtiger, der ist riesig anscheinend für sein Alter, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Vergleich zu den anderen Jugendlichen dort. Riesig, einfach.
Es ist so einer von denen Jugendliche, die, keine Ahnung, mit 14 schon Schuhgröße 45 haben.
Genau, ja, das sind solche, die einfach, da wo es mit vier Leuten draufhaust und der trotzdem nichts merkt und sich langsam umdreht und denkt, ey, was ist denn hier los? So einer ist das. Genau. Im Duschraum, genau, die Lizzie geht ja dann mal in diesen. Ja, ich weiß nicht, was ist das, so ein schon Duschraum oder sowas, da geht sie dann ja mal rein, aus welchen Gründen auch immer sie da reingeht, aber da drin trifft sie dann mal.
Vielleicht um
sich zu waschen? Kann gut sein. Und da trifft sie dann mal die Clarice, wie heißt sie? Clarice, glaube ich, ne? Clarice, genau, da trifft sie nämlich die Clarice, wie die gerade versucht, einer anderen eine Maus, eine lebendige, in den Mund zu stopfen.
Ja.
Also da denkt man sich auch gleich, was ist denn eigentlich mit dir los?
Ja, weil die ist immer so irgendwie, also die ist ja die Flamme vom Ike und die hasst es, wenn irgendwelche anderen Mädels da dazwischen sind und der Ike vielleicht sich dann noch in irgendeine andere verschaut und so ist sie da bei einer immer irgendwie ganz besonders, hier, der Ike ist meiner und verpiss dich hier, sonst frisst eine Maus.
Ja. Ja, genau. Und dann kommt die Werner dazu, ne? Die Werner, die Mutter, die haben wir ja dann praktisch jetzt 10 Jahre sozusagen nicht mehr gesehen. Und die kommt dann in die Anstalt und möchte.
Ja, man sieht das noch wieder, wie der Jackson dann eben mal die Lizzie auf dem Flur dann so abfängt und ihr dann eben auch nochmal sagt: Hier, danke, dass. Das zu uns gehalten hast und bla und keine Ahnung und dann erzähle ihr davon, ja, wie kacke das eigentlich diese Anstalt ist und wenn sie es nicht glaubt, dann soll sie doch mal am Abend zu diesem Raum gehen, in dem so Elektrotherapien gemacht werden. Mhm. Da kann sie sich dann selber mal davon überzeugen, dass das hier drinnen eigentlich alles andere als irgendwie cool für irgendwelche Kids ist und die hier anscheinend nicht dazu da ist, um denen zu helfen, sondern eher die zu malträtieren.
Absolut, ja. Und das macht sie dann ja später auch, bevor sie das macht.
Dann kommt eben die Werner.
Genau, die Werner kommt nämlich dann in die Anstalt mit einem richterlichen Beschluss und sie möchte ihren Sohn sehen. Ne? Sie sagt dann hier, ich habe einen richterlichen Beschluss erwirkt, ich möchte Besuchsrecht haben, ich möchte meinen Sohn sehen.
Ja, sie hat auch noch einen Anwalt im Schlepptau.
Ja, und der Leiter der Einrichtung eben, der schmettert das Ganze auch sofort ab und sagt, also das funktioniert so nicht, das sind Jugendliche, die sind hierher gekommen vor 10 Jahren, die haben einen anderen Namen, die heißen dann mal so, wie sie mal hießen und so weiter. Das heißt, das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Dass die von ihren Familien abgegrenzt werden und ja, und umgeht das Ganze dann, indem man sagt so, er kann da keine, er weiß ja gar nicht, wer das ist, ne? Von den Jugendlichen, den sie meint und er müsste das in den Akten nachschauen, die sind alle streng vertraulich und wenn sie einen Beschluss hat für die streng vertraulichen Akten ihr seiner Patienten, dann kann er vielleicht was machen und natürlich mit dem Wissen, dass das so schnell nicht durchgehen würde, dass sie da jetzt irgendwie Patienteneinsicht bekommt oder sowas.
Ja.
Deswegen schmettert er das eigentlich relativ schnell ab und die Werner ist dann aber auch ziemlich unzufrieden mit der ganzen Situation, geht dann noch aufs Klo, bevor sie heimfährt, ne? Aber natürlich geht sie nicht nur aufs Klo, vielleicht geht sie auch aufs Klo, weiß ich jetzt nicht, aber was sie vor allem macht ist,
mal schnell nochmal scheißen gehen, weil die Fahrt wird noch lang.
Ja, genau. Ey, ich bin jetzt hier 4 Stunden hergefahren, da muss ich nochmal einen ab. Auf jeden Fall versucht sie dann zu fliehen,
wollte ich gerade sagen. Autobahn kostet wieder 50 Cent, ne, mittlerweile 1 Euro.
Ja, mittlerweile ist ja. Sie versucht zu fliehen, wollte ich gerade sagen, aber natürlich flieht sie nicht, sondern sie will natürlich in die Anstalt rein und zwar nimmt sie sich dann auch von so einer Schwester die Schlüssel und schlägt die dann auch so ein bisschen durch die Gegend.
Damit ja, die geht dann voll Rambo-mäßig ab, also nachdem sie weiß, sie kann mit ihrem Anwalt, der eigentlich nie was sagt, irgendwie.
Ja, sau schlechter Anwalt ist.
Ja, hier.
Advokat ist Anwaltsliebling.
Ihren Sohn dann irgendwie sehen und das nicht funktioniert, das lässt sie natürlich nicht auf sich sitzen und da macht sie dann den klassischen Werner Sawyer und ja, gibt es nur vor, dann aufs Klo zu gehen. Vielleicht war sie tatsächlich, man weiß es nicht.
Wird ja, ich denke, die hat schon mal zwischendrin mal. Ja.
Mal schnell abgedrückt und dann nutzt sie diese Chance und schleicht sich dann ins Innere der Anstalt und kann dann auch so eine Schwester überwältigen, indem dass er die mal richtig gegen den Schreibtisch feuert.
Ja.
Und klaut sich somit die Schlüssel und kommt dann auch in diesen Trakt, eben wo die Jugendlichen dann untergebracht sind, und ruft dann auch
nach Chat, Chat, ich komme! Ungefähr so ruft sie immer. Ja.
Und dabei scheucht sie natürlich dann auch irgendwie so diesen ganzen Schlafsaal da auf. Und ja, dann dauert es auch nicht lang, dass dann hier die volle Meuterei beginnt und hier der volle Knastaufstand ist.
Ja, voll.
Mal irgendwie alle Jugendlichen dann sich denken, Freiheit, ich komme. Und ja, dann gibt es da das volle Chaos.
Da geht es dann richtig ab. Und ich glaube, bevor das passiert oder so ziemlich währenddessen auch, schneiden wir immer rüber zu Lizzie, die nämlich sich dann denkt, ja, dann schaue ich, jetzt ist ja abends, jetzt schaue ich halt wirklich mal in diese Räume oder zu diesem Elektroschocktherapieraum, was da gemacht wird. Und sie läuft da wirklich hin und sie sieht dort dann auch, wie der Bud gerade von zwei so Pflegern ja halt festgehalten wird oder halt auch festgebunden wird und dann eben so Elektroschocks ans Hirn bekommt, ne, wie man sich es halt so vorstellt. Und das gar nicht so geil ist. Also da sieht sie das und denkt sich, okay, das ist irgendwie doch nicht so cool, was hier eigentlich passiert mit den Jugendlichen. Vor allem der Bud hat ja auch gar nichts getan. Ne? Er war ja wirklich der sich sogar noch schützend vor die Lizzie gestellt hat. Und er wird aber trotzdem, ne, weil er ist halt, keine Ahnung, gewalttätig, bla bla bla. Und dann kriegt er halt so Elektroschocks. Ja. Und natürlich alles gegen seinen Willen und so weiter. Ne? Also das sieht sie dann gleich mal die nicht so rosigen Seiten der Einrichtung für Jugendliche. Ne? Und das ist dann so parallel, ne? Dieser Aufstand, der da gerade passiert und auch die Befreiungsaktion vom Bud. Das ist ja dann auch, der befreit sich ja dann und halt auch als gerade alles so am, als dieser Aufruhr gerade eben passiert und als da Geschrei ist in den Gängen und dass da hier überall zu Orten, zu Räumen vorgedrungen wird, wo normalerweise die Patienten wahrscheinlich keinen Zugang haben. Also das siehst richtig, da geht gerade richtig was ab und der Bud denkt sich, hey, nicht mit mich. Und befreit sich dann und lässt seine Muskeln mal spielen.
Ja.
Und haut dann auch mal hier den einen oder anderen zu Brei, ne? Weil der haut ja auch mal richtig heftig zu und die Pfleger müssen dann gleich mal dran glauben, die da. Ja,
so
die
richtige Donkey Kong-Schläge drauf.
Ja, genau, ja. So richtig mit der Faust von oben nach unten immer wieder. Was du auch denkst, ey, da, wenn du eine mitnimmst, da.
Ja, da wäre die Werner stolz dann drauf, ne? Und auch der Direktor von dem ganzen Laden dann in seinem Büro dann eben auch ja, sich zurückgezogen hat. Und dann klopft sie eben an der Tür, währenddessen, dass er gerade aber auch die Polizei verständigt. Und es klopft an der Tür und neugierig, wie er dann ist, ne, macht er da auch auf. Und dann steht eben der Bud vor der Tür und der knöpft sich dann erstmal den Direktor auch vor, und nachdem er erstmal ohne zu fragen den Bud nochmal mit einem Knüppel ins Gesicht haut,
ja,
denkt sich der Bud wahrscheinlich so, hey, Alter, ich war eigentlich hier, um mit dir zu reden, und du kommst mir so, dann stirb. Und ja, das ist dann auch der Fall. Also dem Direktor wird immer der Kopf richtig schön ans Fenster und durch das Fenster geschlagen, dass da am Ende auch nichts mehr Brauchbares übrig bleibt.
Sad, but true. Was schon heute? But heißt, das war der Witz jetzt.
Ah ja.
Naja, egal. Das macht er und das sieht, und ich muss auch sagen, das sieht schon cool aus, ne? Also wenn die da zuhauen und da Blut fließt und da der Kopf durch die Scheibe geschlagen wird, das sieht alles cool aus und es ist auch immer schön blutig und der Film ist ja dann auch später auch richtig schön blutig.
Ja, der Film hat auch ziemlich geile Effekte, muss ich sagen. Also,
ja, fand ich ja. Tatsächlich auch, ja. Ja. Ja, und dann haben wir hier den Aufruhr, die Kids fliehen. Ne? Unser Fokus liegt natürlich immer noch auf diesen Ike, auf diese Clarice und vor allem natürlich den Jackson und den Bud. Das ist ja unser Fokus. Und die Lizzie natürlich. Und die alle, die kommen dann, ja, wie soll man sagen?
Ja, die Lizzie,
die hauen dann ab,
so, ne? Dass die sich im Keller dann da nochmal hinter einem Schreibtisch versteckt, währenddessen, dass da unten dann aber so ein anderer von diesen schwer erziehbaren oder von diesen Geisteskranken da ist und sich schon mal an einer Schwester dann eben vergeht und die Lizzie schaut es dann mit an. Und als sie dann quasi an der Reihe wäre, kommt dann der Jackson auch dazu und rettet dann eben die Lizzie und verpasst den anderen da erstmal so einen Sidekick und
Sidekick. Verpasst ja einen Sidekick.
Und flieht dann mit der, oder geht dann auch nach draußen mit der Lizzie und wird dann aber eben von Ike und seiner Freundin dann eben quasi gegrabt und in den Kofferraum verstaut und quasi als Druckmittel dann mitgenommen.
Ich muss gerade an den Kommentar denken, der unter der letzten Folge war. Ich habe dir den geschickt, wo wir haben ja letzte Woche kurz die Geschichte erzählt, dass die Nachbarin bei dir in der Firma dich immer mal wieder Sunny genannt hat und wir alle ihr weiß gemacht haben, dass das wirklich dein Spitzname ist, damit sie dich halt einfach immer Sunny nennt. Und der Kommentar unter dem letzten Spotify-Kommentar da unter der letzten Folge war doch einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, von wem das Lied ist, aber das war einfach ein echt langer Ausschnitt von dem Liedtext. Ich weiß nicht mal, wie der Song heißt, aber man hat ihn sofort im Ohr, wenn man die ersten Zeilen liest. Ja, wie fängt's an? Sunny, yesterday my life was filled with pain oder so ist der erste Satz. Und ja, egal, ihr kennt's. Lest mal den Spotify-Kommentar. Ich denke, die meisten Leute lesen den und denken sich, witzig. Musste ich gerade nur dran denken. Ich glaube, es findet auch nur gerade ich witzig und niemand anderes. Aber wie heißt denn der Song? Weißt du es auch gerade nicht, oder?
Nee,
weiß
nicht.
Sunny, what's up? Ist ein geiler Song auf jeden Fall. Ja, erzähl ruhig weiter. Er beschützt die Lizzie. Du hast völlig recht. Und die anderen sind gerade dabei, sich draußen ein Auto zu holen und sitzen schon in dem Auto, gabeln dann noch den Bud auf. Also wir haben praktisch den Ike, seine Freundin und die fahren in dem Auto rum, packen den Bud dann noch mit ein.
Und die Lizzie haben so einen Kofferraum. Bud nimmt dann der Ike noch mit, weil der Bud ihm, dem Ike, ja eben auch in dem Elektroschockraum da geholfen hat.
Ja.
Also will er sich da ein bisschen revanchieren und sagt, hier Bud, spring rein, let's ride.
Let's ride. Und die Lizzie sitzt im Kofferraum, ne? Oder liegt
Broncos,
im Kofferraum.
Let's ride.
Und dann geht's los und die hauen ab und fahren los und dann haben wir unsere Gruppe zusammen, ne? Und der Roadtrip kann beginnen, die fahren los und der Sheriff, sieht man dann natürlich auch mal wieder, wie der Sheriff Hartman dann auch wieder am Start ist und beginnt natürlich zu ermitteln, ne? Der ist so der Gegenpol dazu, der ist dann, als die anderen schon weg sind, ist der natürlich in der Anstalt oder in dieser Einrichtung und sieht da, was da los ist und was da passiert ist und hier Morde und so und denkt sich dann, okay, ey, euch kriege ich. Der Sheriff ist mir immer ein bisschen zu cool, muss ich sagen, im Film. Der ist immer so ein bisschen mit Sonnenbrille auch im dunklen Typ und so. Wo ich mir denke, alles klar.
Aber ich glaube, das macht man so, wenn man Texas Sheriff ist.
Ich glaube auch. Man muss es so machen. Das ist halt das Problem. Man muss es so machen. Aber manchmal war man ein bisschen zu cool, aber das passt schon trotzdem. Ja, und so ist der Sheriff immer so hinter ihnen her, mehr oder weniger. Ne? Und
er bekommt ja dann auch mit, die meisten, die da geflohen sind, sind eben Kids, die auch wegen ihm da drinnen sind. Also da weiß man dann schon auch, viele gehören da dieser Sawyer-Brut an. Und das passt dem Sheriff dann so ganz und gar nicht.
Nee. Erster Halt, Diner, ne? Erstmal was essen und Kaffee trinken. Und in diesem Diner sitzen sie dann alle und naja, wie man sich es halt so vorstellt, ne, man wartet schon die ganze Zeit, bis irgendwas passiert und der Ike ist ja so der absolute Draufgänger-Typ, ne, der denkt sich die ganze Zeit, ey komm, wir machen jetzt irgendwas und seine Freundin stiftet ihn dann noch richtig an und wir müssen jetzt irgendwie hier was lostreten und so passiert es dann auch, dass sie da drin einfach ein Blutbad anrichten, ne? Da geht es dann los mit, sie klauen den Revolver von einem, der halt hinter ihnen an einem anderen Tisch sitzt und dann geht das Geballer da los. Oder ist, ich weiß gar nicht, habe ich mir auch kurz überlegt, ob es wirklich ein Polizist ist, aber irgendwie, keine Ahnung, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die einfach mit einem Revolver da halt Leute rumlaufen. Ne? Das spielt ja in Texas, also von daher. Auf jeden Fall geht dann da das Geballer los und der wird, keine Ahnung, wahrscheinlich. Und hör auf, solche Fragen zu stellen. Was haben die da für Essen im Diner gehabt? Hast du die Speisekarte schon mal gelesen? Auf jeden Fall wird da rumgeballert und dann gehen Leute drauf und der schnappt sich dann noch eine Schrotflinte, keine Ahnung, wo er die gerade wieder her hat und dann geht's weiter und ey, da werden einfach der eine nach dem anderen erschossen.
Der eine
kriegt noch ein Messer hier so quer den Hals und da fließt Blut und da geht's richtig los. Also es ist richtig schön blutig alles, ne? Also schönes kleines Fest, das da drin veranstaltet wird, sage ich jetzt mal. Ja. Bis sie dann am Ende natürlich nach getaner Arbeit wieder abhauen, ne? Und sich denken, hey, weiter geht's.
Da gibt es noch so einen aufrichtigen Texaner, ne, der auch überall seine Schusswaffe dabei hat und der setzt sich dann mal zur Wehr und schießt dann mal zurück und trifft dann da auch den Bud und gibt den Bud noch so einen richtigen Bauchschuss mit. Und ja.
Und dann sehen wir halt schon wieder, ne, die sind wieder unterwegs, hauen ab und dann sehen wir wieder den Sheriff Hartman, wie er natürlich beim Diner ist und die ganze Chose weitergeht, indem er dann natürlich da das nächste Blutbad vorfindet und wieder schaut und wieder cool ist und wieder eine Sonnenbrille trägt und das Ganze halt einfach so weitergeht, ich will sie kriegen und bla 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 und das Ganze geht halt einfach so weiter. Und es ist eigentlich alles ganz cool gemacht, weil man halt immer diese gestörten Jugendlichen sieht, wie sie halt völlig wahnsinnig sind und wie der Ike so die Führung übernimmt. Und einfach allen so sagt, was sie machen sollen, ne? So, also, pass auf, es läuft ja alles, wie ich das will und fertig.
Ja, und was ich in dem Film aber ziemlich geil finde, das habe ich ja dir schon gesagt, ich finde echt, dass das mit diesen, dass dieser Terror schon gut rüberkommt, den da diese Jugendlichen oder vor allem angeführt von Ike und seiner besseren, vernarbten Hälfte, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also da muss man immer aufpassen, wenn man den Film schaut, dass man selber nicht wahnsinnig wird. Die gehen schon gut ab, die Kids.
Ja, das muss ich tatsächlich auch sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man halt schon das Gefühl hat, so, hey, die haben halt gar nichts zu verlieren. Ne? Ich meine, gerade dieser Ike, der spielt schon gut, weil der hat halt wirklich, ich meine, was soll er denn, ob der jetzt drauf geht oder nicht, das ist ihm halt alles scheißegal, weil er hat halt absolut nichts zu verlieren. Ja. Und eigentlich auch alle anderen, die so dabei sind. Ne?
Deswegen den seinen psychischen Dachschaden finde ich, der kommt schon gut rüber. Ne? Weil auf der einen Seite will er irgendwo durch Texas fahren und Richtung Mexiko und dann noch seine Familie suchen und dann da ein gepflegtes Barbecue dann erstmal machen und kurze Zeit später sagt er dann, die sind immer umgezogen und er weiß eigentlich gar nicht, wo sie sind und dreht dann völlig hohl.
Ja.
Und das ist schon geil.
Das Ganze geht weiter, indem sie weiter durch die Gegend streifen und in einem abgelegenen Waldgebiet rauskommen, wo ein Wohnwagen, ein ziemlich abgefuckter Wohnwagen steht. Da gehen sie dann natürlich rein und stellen fest, da drin ist niemand mehr, außer eine Leiche, die sie da drin noch finden, die aber wohl schon ziemlich lang dort drin liegt. Und sie überlegen sich dann so, ob sie da drin vielleicht mal so die Nacht verbringen und so weiter. Ja,
in die Leiche erstmal mit den Händen reinfällt und die das glibbrige Gesicht zwischen den Fingern hat. Und weit und breit kein fließendes Wasser und vor allem kein Desinfektionsmittel. Und ich denke mir,
Fand ich tatsächlich auch ziemlich ekelhaft, wo sie da so Gesicht an Gesicht mit dieser Leichen ist, das war ziemlich cool gemacht. Ja.
Aber wo Gesicht an Gesicht, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, saß ich drüben auf dem Sofa und dachte mir so, habe dann irgendwann rübergeschaut und dachte mir, hey, cool, da ist ja meine Katze. Mhm. Und wollte dann mal den klassischen, ich nehme jetzt mal eine Nase von meiner Katze und rieche mal an ihr.
Ich mache das auch nur, dass du denkst, dass es seltsam ist, ich mache das tatsächlich auch.
Und Katzenriechen macht jeder, glaube ich.
Ich weiß es nicht.
Und drück mein Gesicht so, die lag so seitwärts und drück mein Gesicht so in ihren Bauch und denk mir dann so, warum ist denn die so nass? Und habe aber dann mitbekommen, dass sie sich anscheinend davor eine halbe Stunde geputzt hat. Und die war halt überall so ganz leicht feucht so. Und die hat irgendwie gerochen wie so ein Handtuch aus dem Freibad. Irgendwie so. So, da war ich mal kurz so erschüttert, weil ich mein Gesicht voll in ihr Fell reingedrückt habe, das sie davor eine halbe Stunde abgeleckt hat und dachte mir, irgendwie alles hier saunass und wieso riechst du wie so ein typisches Freibadhandtuch, auf dem er den ganzen Tag irgendwie rumgegammelt ist, nachdem er seinen Körper mit Sonnencreme angeschmiert hat und irgendwie riecht es gut, aber irgendwie riecht es auch so. Weiß nicht,
irgendwie riecht es sommerlich, aber irgendwie auch eklig.
Ja, und so war gerade meine Katze drauf. Und ich muss aber dann, ich habe noch meine Nase genommen, weil ich wollte es nochmal testen. So.
Das ist ja das Schlimme bei Gerüchen, egal ob die geil oder total ekelhaft sind, man muss ja zweites Mal hinriechen. Das geht einfach nicht anders. Ja. Du musst es überprüfen, ob es wirklich so riecht.
Ich habe dann zu ihr auch gesagt, ey, du riechst wie eine alte Luftmatratze aus dem Freibad und dafür bin ich dann angefaucht und
angefaucht.
Dann ist sie weggerannt. Warum auch immer.
Ey, so ist das Leben mit Katzen.
So hat sich wahrscheinlich die Lizzie dann auch bei der Leiche gedacht. Hä? Ja. Riecht voll nach einer Freibad-Luftmatratze.
Ja. Und das Ganze wird halt noch auch noch viel ekelhafter, weil sich nämlich der, also der Jackson und die Lizzie, die freunden sich ja so ein bisschen an. Ich sage auch, der Jackson wirkt halt auch immer super normal, also super seltsam normal fast schon für diese Gruppe. Ne? Alles, was er sagt, ist irgendwie so normal und was er denkt und es wirkt im Gegensatz zum Ike und seiner Freundin und der Bud, der spricht ja eh nicht viel und der sieht ja einfach nur ein bisschen, der sieht ja einfach nur gewalttätig aus, mehr oder weniger, weil er halt einfach so eine Physis mitbringt, aber der Jackson wirkt halt relativ normal in dem Film. Und der Ike und die Freundin von ihm, die treiben es dann auf die Spitze, weil die denken sich, hey, wie wäre es denn, wenn wir die Leiche noch mit einbeziehen und machen da irgendwie, die vögeln dann in dem Wohnwagen, in diesem sauekelhaften Wohnwagen und dann liegt auch noch die Leiche mit drin und sie leckt auch noch an der Leiche rum. Also das ist wirklich irgendwann, wo du denkst, also komm ey, ja, bei aller Liebe, ey, das muss das sein.
Da hat man mal kurz die Nekrophilie da noch mit drinnen von der, wie auch immer das ja heißt. Und ich fand es ja schon schwierig, so ihr Narbenkostüm, das war jetzt auch nicht so.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze geht dann so weiter. Die Gruppe trennt sich dann so ein bisschen. Ich überlege gerade, wie die dann sich so mal trennen, weil es kommt ja dann zu dieser einen Szene.
Naja, es ist so in der Ike, Nacht.
Achso, die wollen ja abhauen, genau, so war es.
Ja, nachdem der Ike und die andere, oder nachdem sie ihren Dreier hier beendet haben, versucht er dann mal die Lizzie dann eben abzuhauen, weil sie dann merkt, okay, hier Jackson ist eingepennt, Bud hält irgendwie Nachtwache, aber sieht ungefähr so viel wie eine Taube, verdünnisiere ich mich jetzt mal und das versucht sie dann auch, kommt aber allerdings nicht weit, weil die Leute einfach nicht daraus lernen, sondern wenn man dann mal rennt oder sowas, dann rennt man mal so weit, dass man den richtigen Vorsprung hat und nicht 20 Meter weiter und stellt sich hinter einen Ast und sagt dann so, mich sieht hier eh keiner und ja, alles ist cool. Sonst,
ja, wir rennen einfach mal eine halbe Stunde. Die Leute drehen sich auch zu oft um beim Rennen.
Ja, das ist einfach mal erstmal rennen und nachdenken ist dann später, aber macht's ja nicht und so denkt sich halt der Ike, okay, 2 Schritte und ich bin da. Und packt sie dann halt mal und will dann eigentlich im Prinzip auch mal, denkt sich dann so, hier, der Leichendreier hat man noch nicht gereicht. Jetzt zeige ich der Dima mal einen kleinen Bitzmann und will sie dann hier auch noch angehen. Und dann kommt aber der Jackson, weil das sagt, er hat nur so getan, als würde er schlafen. Und ja, im Endeffekt hat er die Nachtwache gehabt und rettet dann erneut die Lizzie. Kann dann den Ike erstmal ja, unter Kontrolle bringen, aber seine Freundin kommt dann mit der Schrotflinte und hat dann letzten Endes das Kommando. Wie heißt jetzt die Blonde?
Clarice.
Die bringt dann eben Lizzie und den Jackson wieder zurück in den Wohnwagen und da sollen sie ja dann erstmal bleiben und der Ike geht dann da noch pissen.
Und dann, ja, aber dann wird er überrascht, nämlich, weil dann steht nämlich ein ganz anderer nämlich da auf einmal. Ja, und zwar der gute alte Bud. Ja, der gibt nämlich dann mal wieder richtig, der verteilt nämlich mal wieder richtige Bud Spencer-Schellen.
Bud denkt sich dann, okay, ich mache jetzt diesen Ike da mal kalt und feuer dem dann erstmal eine, ich weiß gar nicht, ich glaube mit einem Stock oder sowas. Ne? Also
ich weiß auch nicht, aber der haut ihm erstmal richtig eins über den Dings, dass das
halbe Gesicht erstmal. Damit der Ike dann erstmal hier zu Boden geht und dann zieht er den noch weg und packt dann seinen Kopf auf einen Stein, den er dann da irgendwo im Feld findet und lässt ihn dann quasi in den Stein reinbeißen und
oder alte American History X Mordszene.
Ja, was ich da so ekelhaft fand, ist diese Zähne auf diesen Steinen. Also dieses Geräusch, da habe ich mir auch gedacht, ey, Alter, dein Zahnarzt, wenn zuschaut, ey.
Und da habe ich mir aber auch gedacht, ist das ein echter Stein?
Ist das ein echter Zahn?
Oder haben die da, keine Ahnung, so ein keine Ahnung, eine Steinprothese genommen und haben dann halt einfach nur die Geräusche hin oder ein Steinmännchen gebaut. Mhm. Das habe ich mich wirklich gefragt, ob das ein echter ist. Und ich habe dann tatsächlich danach auch noch das Making-of ein bisschen angeschaut. Da sieht man zwar, wie sie das gedreht haben, aber man sieht halt leider nicht, ob es echter Stein war oder nicht. Man sieht aber ein bisschen so ein paar Hintergrundszenen halt einfach.
Ich denke jetzt mal nicht, dass es ein echter Stein ist, weil es ist ja einfach auch fucking gefährlich dann, ne?
Also ja, gut, dass er natürlich da nichts macht oder sowas.
Ja, das ist schon klar, aber ich würde nicht meine Zähne halt irgendwie an oder in irgendeinen Stein reinbeißen, nur weil die Kamera das sagt.
Die Kamera sagt es doch, oder?
Ich würde dann sagen, hier, nee.
Auf jeden Fall macht er dann den Tritt noch drauf, ne? Nachdem hier das Gesicht auf dem Stein ist, tritt er dann drauf und natürlich stirbt der Ike dann bei dieser Szene. Und was dann aber auch ganz witzig ist, dass dann die Clarice heißt sie. Das ist wirklich so ein komischer Name auch. Ich keine Ahnung, warum ich mit dem so schwer tue. Die Clarice sucht da dann den Ike am nächsten Morgen erst. Ja, genau. Und der Jackson und die Lissy hauen dann halt ab. Also haben wir die Clarice, die den Ike sucht, und wir haben den Jackson und die Lissy, die halt abhauen und wieder zu zweit unterwegs sind. Und die finden dann den
Bud. Ja, der Jackson will ja unbedingt den Bud noch suchen. Und die Lissy wäre eigentlich weg, aber er sagt, er geht nicht ohne den Bud. Ich gehe nicht ohne meinen Budweiser. Und dann suchen sie halt den Bud und die Clarissa sucht dann den Ike und.
Es gab früher eine Sendung, die hieß sie nicht. Nee, die hieß Larissa. Kennst du die noch? Hieß die Larissa?
Keine Ahnung, weiß von welchen Eskapaden hast du hier redet.
Das muss ich jetzt wirklich kurz rausfinden. Larissa, ich glaube, das war mein erster.
Das war
Flamme, meine erste, die ich verliebt war. Larissa. Hieß die Larissa? War das in der Sendung früher? Was kommt denn da jetzt, wenn ich das eingebe? Larissa als Altenpflegerin? Nee, das ist was ganz was anderes. Larissa Sendung? Oh Gott, ich keine Ahnung, mit was ich das gerade. Ich habe absolut keine Ahnung, an was ich da gerade denke, aber irgendwie. Larissa sucht große Liebe. Nee, das stimmt doch irgendwas nicht.
Schnappst du die Tiger?
Keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas ganz anderes im Kopf.
Also, du machst dich einfach gerade saulächerlich.
Also, warte mal, ich schau mal noch ganz
kurz. Sunny und Larissa, Alter, das ist unser neuer Spitzname.
Wie hieß denn das? Das gibt's doch gar nicht. Da finde ich jetzt gerade gar nichts. Ich schaue noch mal ganz kurz, aber dann.
Und was ging's denn in der Serie? Oder Sendung? Das
kann ich nicht erklären.
Wahrscheinlich kennst nur du die Serie.
Nee, egal. Komm, mach mal einfach weiter. Ich weiß es. Ich glaube, ich keine Ahnung. Ist aber völlig wurscht. Ich würde es mal recherchieren, was das eigentlich war, was ich da früher angeschaut habe.
Ja.
Okay, machen wir mal weiter, dass wir hier mal weiterkommen hier, sonst geht der Podcast schon wieder 32 Stunden. Die Larissa, die sucht den Ike, du hast es gerade schon erwähnt, und die anderen finden dann den Bud. Die anderen finden dann den Bud, und zwar ziemlich cool, weil der pennt nämlich auf der Leiche vom Ike.
Ja.
Da liegt er so drauf und pennt, und da wecken sie ihn erstmal auf und wollen ihn dann halt, oder sind dann halt zu dritt unterwegs. Nur ist auch der Sheriff wieder unterwegs, ne?
Ja, der sie müssen erst mal so ein bisschen abhauen, weil sie wissen ja auch, dass die Larissa die Knarre hat und wollen dann da eben auch hier ein bisschen Land gut machen und fliehen dann da und sehen aber dann kurze Zeit später auch, dass die Polizei dann da ist und die Clarence oder wie auch immer das ja heißt, die macht sich ja dann auch bemerkbar, indem dass er eben auch schreit, hier, ey Leute, die Bullen sind da und haut ab. Und sie sehen dann aber auch noch, wie die Clarice in die Fänge der Polizei gerät und sie dann da und sind dann auch da live dabei, wenn der Hartman hier den Hartman rauslässt. Hör jetzt auf, Larissa zu googeln.
Ich habe tatsächlich noch mal reingeschaut und ich glaube, ich habe es auch gefunden. Eine Jugendserie, Comedy und Jugendserie, die lief in den 90ern, ne, 91 bis 94, ey, genau meine Zeit. Und die hieß, ich hoffe, dass das die ist, ich drop's jetzt einfach mal, Clarissa Explains It All. Also bei uns hieß die nur Clarissa.
Okay.
Eine US-amerikanische Comedy-Serie, die hauptsächlich das Publikum im Teenager-Alter abzielt. Sie wurde in Nickelodeon Studios in Orlando, Florida produziert. Nach 65 Folgen wurde die Serie 1994 eingestellt.
Ach so, warte mal, jetzt weiß ich auch. War das Larissa, das nicht diese Larissa. Coole, immer zum Fenster reinkam?
Ja, genau, ganz genau die. Und da gab's dann halt auch den Ferguson, ihren Bruder, so einen Rothaarigen, den Fergface, hat ihn ja immer so genannt.
Okay, jetzt weiß ich auch, was du meinst.
Ich glaube, ich war damals scharf auf die Clarissa. Ich weiß aber nicht mal, wie die ausschaut. Ich traue mich nicht, ein Bild zu googeln.
Ja, hör jetzt auf, Clarissa Teenagerin zu googeln, weil sonst fährst du ein,
Alter. Oh Gott, was mein Algorithmus in meinem Handy jetzt gerade da macht einfach. Ja.
Also ich sag, der Verfassungsschutz kann dich irgendwie nicht einordnen.
Die nächsten Reels, was jetzt kommen, ich will sie echt nicht sehen.
Ja, okay, jetzt pass Kinder mal. Spielen.
Oh Gott. Deswegen muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nur so halb zugehört, weil ich nebenbei rausfinden wollte.
Musst du jetzt erstmal deine Browserdaten löschen.
Aber du warst. Aber du warst
beim Sheriff, auf die Schliche gekommen.
Du warst beim Sheriff Hartman, wie er sich die Clarissa schnappt, ne? Das hast du gerade erzählt.
Aber das war doch echt das, wo der Typ dann immer zum Fenster reinkam, der Coole.
Ja, natürlich.
Der immer so eine Leiter an das Fenster.
Ja, ganz genau, das meine ich. Siehst du, jetzt sind wir doch auf einer Wellenlänge. Jetzt wissen wir beide und. Wie gesagt, ich glaube, dass ich als Kind irgendwie scharf auf diese Clarissa war. Ich fand die einfach, ich weiß nicht, da war ich auch echt jung, ne? Also ich meine, keine Ahnung, in den 90ern, das ist ja das, wo ich jugendlich war, oder? Das ist, oh Gott, wie alt ich dann schon bin.
Hat die nicht dann auch irgendwie diese Serie gespielt mit diesen Hexen?
Ich weiß nicht. Soll ich es jetzt ernsthaft googeln, oder was?
Mach mal, das ist nicht mein Handy.
Dann erzähl, wo waren wir denn? Wir waren beim Sheriff, ne? Der hat die Clarissa, das hast du schon erzählt. Und er will auch wissen, wo die anderen sind, ne? Das sagt er auch.
Und die umzingeln dann quasi den Wohnwagen, weil sie vermuten, da sind die anderen drinnen und die Clarissa oder Clarence oder Clara Seal, die
jetzt, ist natürlich. Jetzt bleiben wir bei Clarissa.
Die ist so abgebrüht und dann auch noch so tough, dass die dann eben sagt, du kannst mir mal in Schuh aufblasen, bis er zum Stiefel wird. Und
Wo sie der Sheriff denkt, ey, so nicht, junge Dame.
Und der ist dann aber so wirklich so, ich bin hier der Sheriff, ich habe Sonnenbrillen auch in der Sonne auf und ich mache hier, was ich will. Und der zeigt dann mal der Clarence da, wie es, Clarence, die heißt doch gar nicht so.
Clarence ist doch auch ein Männername, oder nicht?
Ja, ich weiß jetzt schon wieder, wie heißt die jetzt?
Die heißt Clarice. Ich sage halt, ich weiß auch nicht, warum es sich mit dem Namen so schwer tut. Clarice, aber die nennen sie
jetzt Clarissa. Credence Clearwater Revival.
Ja, die CCR nennen wir sie einfach.
Genau, die CCR, John Forgetty.
John Forgetty.
Ja, ich kann mich überhaupt nicht mehr kondensieren, Alter.
Roy Galligan. So,
definitiv nein.
Wo waren wir denn jetzt? Er knallt sie ab, sag's doch, wie es ist.
Ja, er knallt Clarence ab. Clarence, war das nicht dieser schielende Löwe? Nee,
ich denke auch, ich habe auch die ganze Zeit im Kopf, irgendwas habe ich mit Clarence und denke die ganze Zeit an. Aber sie heißt ja Clarice und er knallt sie tatsächlich einfach gnadenlos ab. Er sagt, hier, pass mal auf, leck mich am Arsch. Und die anderen Typen sind ja auch dabei, ne? Das sind ja auch andere Polizisten mit dabei. Er hat ja noch so einen jungen Handlanger, der da mit dabei
ist. Deputies.
Ja, so Deputies. Und er ist halt echt gnadenlos und knallt sie einfach ab, ne? Einfach Kopfschuss, tschack, zack, tschüss.
Tschack, jetzt haben wir mal versucht, eine Dreiviertelstunde einfach mal stinknormal zu sein und jetzt bricht es ein. Jetzt.
Das ist immer so einreißend, dass es einfach nicht geht, dass man seriös eine Stunde durchzieht. Das geht einfach nicht.
Ich glaube, aber ist auch egal, dass ich noch nicht erwachsen bin.
Ja, ganz auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch Bock, eher Clarissa
anzuschauen. Tschüss.
Jetzt machen wir mal direkt mal hier weiter, dass wir mal ein bisschen weiterkommen.
Also der Clarence ist tot, weil der Sheriff dann hier
weil er zeigen will,
sich provozieren hat lassen, indem dass die Clarence dann eben auch gesagt hat, hier, du bist doch nur so drauf wegen deiner toten Tochter. Und das war halt eben so ein No-Go. Und dann, ja, hier schwingt er mal den Revolver und ballert ihr dann erstmal eine fette Kugel in den Kopf. Dann wird nochmal 1000 Stunden auf den Wohnwagen geschossen.
Ja, stimmt, das gibt es ja auch noch.
Und dann der Deputy reingeschickt und dann wissen sie, okay, die sind hier gar nicht mehr. Das heißt, die müssen schon weitergezogen sein und ja, besprechen sich dann auch irgendwie, müssen im Umkreis und so hier alles dicht machen, die kriegen wir. Die anderen drei sind dann hier schon gut auf der Flucht und kommen dann an so einer Brücke an, wo dann oben auch so ein Polizeiauto eben entlang fährt. Da will die Lizzie dann eben ihre Chance nutzen und ruft dann um Hilfe. Und es passt aber den Jackson dann auch so gar nicht, weil der sich denkt, ey, hör auf, jetzt haben wir es so weit geschafft, wir würden da auch durchkommen und ja, jetzt quasi hetzt du uns die Bullen da auf dem Hals. Und dann ja, kommt es dann eben an der Brücke zu so einer Konfrontation zwischen dem Polizisten und dem Bud, weil der dann.
Wobei zuvor noch was anderes passiert.
Wer ist denn?
Zuvor passiert noch eine geile Szene, die hast du, glaube ich, jetzt ausgelassen. Als die dann, sie hören ja Hunde auf der Flucht, dass sie auch von Hunden gejagt werden mittlerweile. Und dann denken die 30 nämlich mal so, ey, wie wäre es denn, wenn wir uns einfach jetzt verstecken müssen und dass die Hunde uns nicht riechen, sehen sie vor sich so einen riesen Kuhkadaver, ziemlich ekelhaft von Maden überzogen und so weiter. Und was sie aber tun ist, sie kriechen da rein, ne? Also legen sich halt in diesen Kadaver rein und warten, bis dann die Hundestaffel mit dem Polizisten vorbei ist und kriechen dann da wieder ziemlich ekelhaft raus. Ne? Also Blut und ja. Gedärme verschmiert, kriechen sie dann da wieder raus, schleimig und genau. Ja. Waschen sich so ein bisschen professorisch am nächsten Fluss, wenigstens mal so ein bisschen das Gesicht ab, aber sind dann so dann praktisch weiter auf der Flucht. Und dann kommt es, glaube ich, zu dieser Stelle, die du meinst, dass sie da auf der Brücke mit dem Polizisten zusammentreffen und der Bud, der dann so auf den Polizisten zuläuft und dann auch so mehrere Male angeschossen wird, ne, wo man so erst so, keine Ahnung, ein bisschen superheldenmäßig sich denkt, ey, kann man den überhaupt töten?
Ja, der Bud, der steckt schon einiges weg, reißt dann auch den Polizisten zu Boden und der hält dann aber dem Bud eben den Revolver an den Kopf und drückt ab und es ist für den Jackson halt einfach so ein No-Go und jetzt bricht dann für den Jackson auch wirklich irgendwie alles zusammen und das muss ich sagen, ist dann richtig, richtig gut gespielt von ihm, weil der sieht dann, ein Mann sieht rot, ne, mit Charles Bronson, der gibt dann dem Polizisten aber mal richtig Saures und ja, tötet den dann auch und schmeißt dann die Lizzie in das Auto rein und steigt mit ein, dass sie dann davonfahren und dann in dem Auto, wie er dann da wirklich abgeht, das ist schon echt krass, muss ich sagen.
Ja, da tickt er halt da völlig aus. Ne?
Da hätte ich als Fahrer dann mal Angst, dass der mir mal ins Lenkrad greift.
Dass der für mich mal runterschaltet. Da ist dann richtig Action drin. Ne? Also da geht es dann tatsächlich mit der Action auch richtig weiter, weil dann auch der Hartman sich hinten ranhängt an ihre Flucht und mit seinem Polizeiauto dann auch aus dem Auto auf sie schießt und so weiter. Und da ist dann auch was richtig Geiles, und zwar der Hartman, der dann so von hinten bei der Verfolgung auch auf die schießt, trifft tatsächlich den Jackson, den Beifahrer des Autos, mal so richtig im Gesicht und verletzt ihn schwer im Gesicht.
Ja, und den reißt also dann so ein Stück Kiefer dann da fast schon weg. So,
und das hängt dann alles so ein bisschen Backe, komisch dran. Ne?
Einfach so mal richtig aufgeschossen. Und ja, schießt dann, der Hartman schießt dann mit Sonnenbrille und Revolver dann nochmal drauf und trifft dann auch die Lizzie am Arm, die verliert die Kontrolle über den Wagen und der kommt dann von der Straße, überschlägt sich und somit eine leichte Beute für den Hartman, der dann beide erstmal einfängt und dann mit denen zur Scheune geht, in der Scheune, wo auch seine Tochter quasi gestorben ist und bringt die dann dahin und fesselt dann auch eben den Jackson und hängt ihn dann über diese Grube oder über dieses Loch und wartet dann eben darauf, bis er dem Ganzen dann ein Ende setzen kann. Der andere Deputy hat aber dann irgendwie so einen Deal mit den Sawyers und fährt dann auch zu der Verne raus und sagt ihr dann auch hier, der Sheriff hält deinen Sohn in irgendeiner Scheune. Du wirst ja wissen, wo das ist. Und lässt sich dann auch noch dafür bezahlen, für diese Info. Hat aber davon nichts, weil...
Kann das Geld aber leider nie ausgeben.
Ja, weil die anderen Sawyers dann eben den dann mal um die Ecke bringen.
Mach keine Geschäfte mit Verbrechern. Ne? Das funktioniert nicht. Und Und so spielt sich im Prinzip der Rest. Hast du gegoogelt oder nicht? Nee, noch nicht. Ich lasse es jetzt wirklich sein. Ich hebe mir das für heute Abend auf. So, dann haben wir dann auch so das letzte Filmdrittel spielt sich dann so mit diesem Ende natürlich ab, dass der Sheriff da versucht, den Jackson, der natürlich der Jedediah ist, ne? Also Chad nennen sie ja immer. Dass der Jackson ist natürlich der Chad, der Jedediah. Das ist wirklich auch so ein die Namen sind echt schlimm. Auf jeden Fall sehen wir dann in der Scheune, das mit der Werner hast du doch gerade erzählt, aber die Werner kommt ja dann auch noch mit in die Scheune und auch die restliche Bande der Familie ist ja dann auch noch mit in der Scheune und das weiß der Sheriff auch und sagt, hier kommt gleich alle raus, ich weiß doch, dass ihr alle da seid. Und dann spielt sie da das Ende in diesem
Haus dann ab. Ne? Ja, die überwältigen dann eben, nachdem der Sheriff dann auch den Chad oder den Jackson dann eben fallen lässt, dann gehen die anderen auf den Sheriff los und überwältigen den, hauen den dann, glaube ich, eine Sense oder was auch immer, dass sie da irgendwie in den Rhein hacken, sodass der erstmal bewusstlos ist und die Lizzie nehmen sie auch gleich mit. Und dann werden die alle dann mal samt in das Haus der Sawyers dann verschleppt und ja, da kommt es dann eben ja zu dem Finale im Film.
Wird er erstmal zusammengeflickt, ne? Man denkt ja dann erstmal, oh, ist der jetzt tot hier, unser Jackson, ne? Unser Chad, ist der tot? Aber nein, er ist nicht tot. Die Werner flickt ihn dann, also näht ihm tatsächlich das Gesicht wieder ran, mehr oder weniger, und packt ihm dann auch über die zusammengenähten Sachen im Gesicht, dass alles wieder ein bisschen ungefähr da ist, wo es mal war, packt sie ihm dann oben drüber noch so eine Lederriemen, so ein paar Lederriemen, die halt diese festzieht. Das, ja, damit halt das Gesicht zusammengehalten wird, ne? Das Genähte zusammengehalten wird, so kann man sich das vorstellen.
Ja.
Und die, der Sheriff Hartman und die Lizzie, die fliehen ja dann fast nochmal, ne? Oder wollen dann irgendwie nochmal fliehen. Und aber der Jade kommt ja dann mit der Kettensäge dann auch nochmal, ne, richtig in Fahrt und legt dann auch den Sheriff Hartman dann mal schön blutig, ne, legt er ihn dann tatsächlich mit der Kettensäge mal um.
Ja.
Und also sägt da erst ihm so die.
Der sägt ihn dann richtig, während der Hartman dann auf dem Sofa chillt, da steckt er mal die Kettensäge in seinen Bauch und sägt dann quasi seinen Körper einmal durch. Ja, die Lizzie haut dann noch ab und flüchtet in den angrenzenden Wald und versucht da ihr Bestmöglichstes, um da zu entkommen. Aber die Sawyers, ne, das sind schon so richtige Bluthunde. Und
die sind eingeschweißte Brüder, ne, die schnappen sich die.
Da ist dann so eine Hetzjagd auch irgendwie durch den Wald dann noch am Ende. Man hofft zwar immer, dass die Lizzie das dann noch irgendwie schafft, weil die hat ja eigentlich keine was gemacht. Und,
aber auch die muss natürlich mal stolpern oder irgendwas. Ne? In dem Fall rennt sie in eine Bärenfalle rein.
Ja, also sie entkommt dann erstmal und wird dann doch entdeckt und dann rennt sie eben weg und steigt dann in eine Bärenfalle. Liegt dann verletzt am Boden und dann steht eben die Werner auch da Werner und dann auch der Jackson mit seiner Kettensäge bewaffnet steht dann vor ihr und dann versucht die Lizzie eben noch gut auf ihn einzureden und wir hatten doch eine Verbindung und die Reise war doch ganz cool und
man glaubt auch, dass es fast funktioniert, ne? Muss man auch sagen.
Ja, und ich weiß, du bist anders wie die anderen. Und dann kommt dieses typische Gelaber von der Lizzie, was halt jeder in so einer Situation machen würde, wenn er in einer Bärenfalle steigt und eigentlich weiß, jetzt ist es over. Tja,
ich denke mir so. It's over now, um es mal in den Worten von Roxanne zu sagen.
Ja, und dann denkt man eben so, ja, vielleicht, ne, hat die Lizzie dann doch so den einen oder anderen Knopf gedrückt beim Jackson und er denkt sich dann, ja, okay, aber.
Dann, aber nein, 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 nein.
Dann zieht sie über seine Mutter her und sie sagt dann, deine Mutter ist krank und mehr kann sie dann auch nicht sagen, weil in dem Moment holt dann auch der Jackson aus und säbelt ihr den Kopf runter mit der Kettensäge, weil, ne, man macht keine Mutterwitze.
Weil Saw is Family, ne? Sag ich immer wieder. Ja, man sieht dann noch so als letzte Szene, als letzte Einstellung sehen wir noch, wie ja dann Leatherface, ne, sozusagen ja seine Maske auch näht, seine Menschenhautmaske näht und sie sich dann auch aufsetzt.
So, also sitzt da schön. Sozusagen in dem ganzen Film hat man immer das Gefühl, der Bud, also der große, klumpige Wegbegleiter,
typ, der nie spricht, ja.
Der eigentlich nicht spricht und ein bisschen zurückgeblieben scheint, das wird mal später Leatherface, aber am Ende vom Film weiß man, okay, er ist es nicht, sondern der Jackson oder Chad oder Chedadier, der ist da eigentlich der Leatherface und er wurde dazu gemacht. Er war eigentlich ein relativ anständiger junger Mann dann irgendwie zwischendurch, der eigentlich keinem irgendwie was wollte und wurde dann so gemacht, dass es die Welt wollte, dass er so wird.
Hä, so ist es. Und so sehen wir am Ende, wie er sich die Maske, eine Menschenhautmaske zusammennäht und sie dann am Ende auch
hinterlegt mit irgendwie cooler 50s, 60s
Musik. Ja, das sah richtig geil aus, das Ende. Ja,
ja, die Musik also sah sagte, richtig geil aus.
Fazit von mir, sagt er, was ist, kurzweilig ist er trotzdem, ne? geht auch ziemlich kurz, 1,5 Stunden. Er ist unterhaltsam, er ist blutig, rau, dreckig, immer mal wieder. Die Story.
Ja, sagt mir,
ja, das sind doch alles Eigenschaften von dir. Ne? Kurzweilig, unterhaltsam, blutig, rau und dreckig.
Das war kurz, aber schnell. Ne?
Oh Gott. Die Story finde ich ein bisschen dünn, muss ich tatsächlich leider sagen. Da darf man nicht zu viel erwarten. Aber trotzdem, für die Zeit, und das trägt ja schon die 1,5 Stunden, muss man sagen. Es sieht gut aus, ne, der Film. Also er ist fett produziert, muss man trotzdem sagen. Man sieht diesen Franzosen-Look so ein bisschen drin. Und
ja, und von den Texas Chainsaw Massacre-Filmen, also abgesehen von dem Original natürlich, weil Original ist das Original, dann finde ich, der Beginning finde ich ja ziemlich, ziemlich gelungener Film. Also den finde ich schon ziemlich geil. Aber dann muss ich sagen, von den ganzen an, gut, der 2 ja noch, ja, klar. Aber von den ganzen Franchise irgendwie, sei es jetzt 3D oder auch jetzt dieser letzte, der echt scheiße war, muss ich sagen, Leatherface ist eigentlich einer, der es richtig drauf hat, ne?
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, für mich war der wirklich, ist es wirklich ein guter Leatherface. Und für alle die, die jetzt nicht so richtig wissen, so, Texas Chainsaw Massacre, passt denn der da rein? Weil irgendwie ist es ja trotzdem ein bisschen was anderes, ne? Und diese Vorgeschichte. Aber ich finde schon, dass der sich da auch einfügt in diese, ja, in diesen großen Namen, ne? Texas Chainsaw Massacre, in diese
ganze. Ja, ich finde es einfach geil, wie das widerspiegelt, wie diese Familie eigentlich völlig verkommen ist. Und ja, also das ist schon diese Boshaftigkeit, die diese Familie da ausstrahlt, also auch wie die diesen Polizisten dann auch beseitigen, einfach zu den Schweinen reinwerfen und dabei noch grinsen und dieses Dreckige und dieses alles irgendwie aus Menschenknochen bauen und völlige Geisterbahn, was die daheim haben, und ja, ist einfach nur geil halt. Also,
und jetzt lese ich dann noch, zum Abschluss lese ich jetzt noch was vor, was jemand geschrieben hat von der X-Rated. Egal ob Leatherface nun für einen selbst einen richtigen Texas Chainsaw Massacre darstellt, man bekommt definitiv einen schonungslosen Roadmovie, der auch durch sein gutes Schauspiel überzeugt und in manchen Szenen den dreckigen Spirit des Originals atmet.
Ja.
Damit würde ich den Podcast abschließen.
So ist es. Klar ist es.
So. Damit möchte ich den Podcast abschließen und dann möchte ich noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das soll es nämlich schon wieder gewesen sein für diese Folge. Und wir hören uns nächsten Sonntag wie immer zu einer neuen Podcast-Folge. Bitte bewertet den Podcast überall, wo es geht. Ihr kennt die ganzen Quatsch. Ich wiederhole das jetzt nicht schon wieder zum 800. Mal.
Ja, toll. Jetzt wissen es die Leute wieder nicht. Nur weil du es nicht wiederholst.
Bewertet bitte den Podcast. Es würde uns sehr freuen auf Spotify oder sonst, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt uns Kommentare und was auch immer. Interagiert mit uns. Das würde uns sehr freuen und hilft allen anderen, den Podcast leichter und schneller zu finden, um in den Genuss des Horrorversum-Podcasts zu kommen, in dem ihr ja schon drin seid in dem Genuss. Gibt es noch irgendwas? Wenn nicht, dann
meine Zigarre ist jetzt auf finito, also.
Passt. Dann würde ich mich verabscheuen für diese Folge und das ist so schlecht, solche Witze.
Zum Bleistift.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche und bis dahin. und tschüss.
Lizzie, over and out. Clarence. Clarence, Clearwater Revival.
Ich check jetzt erstmal, wie Clarissa ausgesehen hat.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.